Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, wir machen heute eine etwas andere Folge als sonst. Heute machen wir eine Sonderfolge zum Thema Super Bowl.
Denn am Sonntag steht der aktuelle Super Bowl an. Eagles gegen Chiefs.
Ja, da bin ich schon gespannt. Das zweite Aufeinandertreffen innerhalb von 3 Jahren. Es wird spannend.
Und da haben wir uns gesagt, wir erzählen uns mal gegenseitig, welche Super Bowls der Vergangenheit wir für uns speziell interessant fanden und so ein bisschen warum. Aber wir reißen das nur kurz an, aber ich glaube, es wird trotzdem interessant werden.
Ja, davon gehe ich auch aus, denn jeder von uns hat sich ja 3 ausgesucht und da bin ich mal gespannt, was du dir ausgesucht hast.
Ich vermute aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, ich fange an mit einer für mich historisch interessanten Super Bowl und zwar der ersten, die noch gar nicht Super Bowl hieß, sondern nur ja Championship-Spiel zwischen dem Meister der National Football League und dem Meister der American Football League. Denn zu der Zeit gab es ja noch 2 separate Ligen. Hast du uns ja schon erzählt in deiner Folge.
Die Geschichte des American Football.
Genau, und da war ja auch die Rede von dieser sogenannten American Football League als neuer Rivale. Und nach einer gewissen Zeit war der Wettbewerb zwischen den beiden ja um die besten College-Talente und die Free Agents einfach so eskaliert, dass beide sich einen ruinösen Wettbewerb lieferten. Und dann entschied man, die Wirkung zur Saison 1970 sollten sich dann die beiden Ligen vereinen. Aber bis dahin, zwischen 1967 und 1970, wird es noch Spiele zwischen den beiden Meistern geben. Und das erste dieser beiden Spiele fand am 15. Januar 1967 im Los Angeles Memorial Coliseum in Los Angeles, Kalifornien statt. Da, wo auch dann 1932 und später 1984 die Olympischen Spiele ihren Hauptwettkampf austrugen.
Mhm.
Also dieses Spiel war vereinbart worden, als sich die beiden Ligen auf diesen Merger verständigt hatten. Es sollte also auch so festgestellt werden, ja, wer ist denn jetzt der Beste sozusagen? Ja, und diesem Spiel sahen alle mit großer Erwartung entgegen. Die NFL in einer gewissen Arroganz glaubte, okay, alle unsere Teams sind eh besser als alles, was die AFL da aufs Feld bringen kann. Ja, und für die AFL war es natürlich eine Riesenchance, sich zu beweisen gegen die traditionsreiche National Football League. Und die Kansas City Chiefs, ja, die spielen ja auch am Sonntag, aber da begann im Grunde die Tradition in der NFL für die Chiefs. Die hatten den AFL-Titel gegen die Buffalo Bills, den Titelverteidiger, mit 31-7 gewonnen. Aber das nur am Rande. Also die Chiefs hatten eine ganz gute Offensive, es war sogar die beste Offensive der American Football League. Die haben die meisten Punkte erzielt und die meisten Yards rausgelaufen. Sie hatten 3 richtig gute Running Backs. Das waren Mike Garrett, Bert Cohen und Curtis McClinton. Die haben alle so zwischen 500 und 800 Yards rausgelaufen. Also keine Hall of Famer, aber richtig gut und wie gesagt die Besten der Liga. Das ganze Offensivspiel drehte sich um den Quarterback Len Dawson. Das war tatsächlich der beste Passer der American Football League. Und er würde auch dann weiter in der NFL spielen und er würde Hall of Famer werden. Und der freute sich besonders auf das Spiel, denn er hatte in der NFL 3 Jahre nur als Backup auf der Reservebank gesessen. Und jetzt mit den Chiefs wollte er es der NFL mal richtig zeigen. Ja, und sein bevorzugtes Ziel seiner Pässe war Otis Taylor. Das war so der richtig gute Wide Receiver der Chiefs. Der machte fast 1300 Yards und 8 Touchdowns. Aber der stärkste Teil war die Defensive, die Secondary. Da gab es diverse Top-Leute wie den All-American Football League Safety Johnny Robinson, späterer Hall of Famer, und Bobby Hunt, beide 10 Interceptions. Und der Head Coach, der ist noch sehr interessant, Hank Stram, der war insgesamt 15 Jahre Coach der Chiefs, von 1960 bis 1974. Er war zum Zeitpunkt des Endspiels 44 Jahre alt und ein sehr innovativer Coach, so ein bisschen wie Paul Brown, aber ein bisschen verrückter und nicht ganz so strukturiert, aber sehr, sehr erfolgreich. Ja, bei den Green Bay Packers, da gibt es fast nur Hall of Famer zu nennen. Wir fangen an beim Coach Vince Lombardi, nachdem ist die Trophäe mittlerweile ja benannt worden.
Ja, legendär.
Absolut. Zu der Zeit schon 4 NFL-Titel gewonnen. 61, 62, 65 und jetzt gerade 66 hatte die Packers aus dem Tal der Tränen, wo sie nur ein Spiel gewonnen hat, 1958 zum Gipfel der NFL geführt. Und er hatte da wirklich illustre Spieler, einen Top-Quarterback in Bart Starr, auch Hall of Famer, das war der beste Quarterback der NFL in dem Jahre 1966 und er gewann in dem Jahr auch die MVP Award der National Football League. Er hatte also eine Completion Rate von 62%, fast 2300 Yards, also ein richtig guter Veteran Quarterback. Er hatte 2 ganz gute Wide Receiver, Boyd Dowler und Carroll Dale, die fingen zusammen so 1300 Yards. Richtig gut war der legendäre Fullback Jim Taylor, einer der Top-Rusher der NFL. Witzigerweise sollte der aber das ganze Jahr mit seinem Coach kein Wort reden, weil er wollte im Jahr darauf dann zu den Saints wechseln. Das gefiel Vince Lombardi nicht.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Und dann gab es noch diesen Golden Boy genannten Paul Hornung, auch Hall of Famer später. Das war da auch ein weiterer Running Back. Der war aber verletzt zum Zeit des Endspiels. Also musste Elijah Pitts ran als Running Back, der auch fast 1000 Yards gelaufen hatte. Die Offensive Line hatte auch verschiedene Top-Leute. Da gab es den All-Pro-Guard Jerry Kramer, da gab es Fuzzy Thurston und den Tackle Forrest Gregg, Kramer und Gregg Hall of Famer. Und natürlich in der Defensive auch diverse Top-Leute. Henry Jordan, Willie Davis, Ray Nitschke, Herb Adderley, Willie Wood. Was vereint die alle, diese ganzen Defensiv-Line-Männer? Alles Hall of Fame. Vielleicht wäre noch zu sagen, dass also das ganze Team unter enormem Druck stand. Also die Packers waren haushoher Favorit. Jeder erwartete, dass sie gewinnen. Die Spieler waren total nervös, wie man dann später auch lesen konnte. Man erbrach sich vorher, war total unter Stress, weil alle dachten, ihr müsst die Chiefs schlagen. Aber um es kurz zu machen, das Spiel selber war dann auch relativ einseitig. Die Packers gewannen auch deutlich. Vielleicht noch zwei interessante Sachen. Die Eintrittspreise für die Tickets waren $6, $10 und $12. Wenn man das mit der Inflation so ein bisschen abrechnet oder gegenrechnet, wäre das heute ungefähr zwischen $55 und $109. Also ein Schnäppchen.
Ja, das wäre für einen Super Bowl wäre das sehr günstig.
Und die Spieler kriegten auch nur, also Sieger würden $15.000 Prämienanteil erhalten und die Verlierer immerhin noch $7.500. Also auch das klingt für heute, unsere heutigen Ohren sehr, sehr wenig. Das Spiel selber ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtiger für mich war die Bedeutung für die Geschichte des Super Bowl. Weil der Spielverlauf war relativ einseitig. Die Packers führten schnell 7-0. Dann kamen die Chiefs mit 10 Punkten. Darauf konterten die Packers wieder, dann stand es 14-10. Im dritten Quarter legten dann die Packers nochmal voll nach mit 14 Punkten. Und das Spiel war entschieden, letztlich 35-10. Aber ich glaube, das Entscheidende an diesem Spiel ist wirklich, es war das erste seiner Art. Am Ende sagte dann Vince Lombardi auf die Frage, ob denn die Chiefs ein guter Gegner gewesen wären. Ja, sie wären durchaus exzellent, gut gecoacht. Aber er würde sagen, dass verschiedene NFL-Teams wie die Dallas Cowboys beispielsweise besser wären. Also die NFL hat diesen ersten Leistungstest dann noch recht deutlich gewonnen. Aber das war ja erst der Anfang.
Ja, und sie haben ja auch den zweiten Test auch noch gewonnen. Ein Jahr später haben ja die...
Die haben die Packers wieder gewonnen gegen die Raiders tatsächlich.
Genau. Und erst im dritten Endspiel haben dann die AFL-Teams gewonnen, beziehungsweise im dritten und vierten Spiel. Haben wir ja eins schon von gehört, die New York Jets mit Joe Namath.
Ja, I guarantee, ganz genau.
Ja, und das vierte haben dann wieder die Chiefs gewonnen.
Da haben sie sich dann doch durchgesetzt, korrekt. Und da wir uns das so ein bisschen chronologisch auch zurechtgelegt haben, bin ich jetzt mit dem zweiten Super Bowl, unserer Lieblings-Super Bowls nochmal dran. Und jetzt springen wir aber aus dem Jahr 1967, gleich mal eine Dekade weiter, ins Jahr 1977. Und von Super Bowl I zu Super Bowl XI. Wir sind jetzt am 9. Januar 1977 in der Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien. Und wir treffen dort die Oakland Raiders und die Minnesota Vikings. Es war tatsächlich der zweite Raiders Super Bowl. Wie du eben zu Recht gesagt hast, sie haben schon mal gespielt und verloren, 68 gegen die Packers. Also jetzt war ihre zweite Chance, es besser zu machen. Das war zum ersten Mal seit dem Merger 1970, dass aus den beiden Conferences, der AFC und der NFC, jeweils der Top-Seed, also das Nummer 1 gesetzte Team, in der Super Bowl aufeinander traf. Und es sollte das letzte sein, das bei Tageslicht zu Ende ging. Das war nur mal so am Rande erwähnt, weil jetzt ja immer alles nur nachts und abends stattfindet. Die Raiders waren 13-1 in der Regular Season, 13 Mal gewonnen, einmal verloren und setzten sich in den Playoffs gegen die Patriots und gegen die Steelers dann durch. Die Vikings, die auch aufgrund ihrer starken Defensive die Purple People Eaters zu der Zeit genannt wurden, die waren zum vierten Mal schon im Super Bowl und hatten 11 Mal gewonnen in der regulären Saison und sich in den Playoffs gegen die Redskins und die Rams durchgesetzt.
Aber die drei Endspiele zuvor hatten sie verloren?
Ja, da hast du vollkommen recht. Die Vikings hatten schon 3 Super Bowls hinter sich. Und leider alle 3 verloren. Super Bowl IV 1968 gegen die besagten Kansas City Chiefs. Das war vor dem Merger, der dann 1970 stattfand. Und sie haben dann in den Super Bowl VIII verloren gegen die Dolphins und Super Bowl IX gegen die Steelers.
Dann waren sie also die Buffalo Bills der 70er Jahre.
Ja, absolut. Ja, ganz genau. Ein sehr, sehr guter Vergleich. Denn wir wissen ja heute, dass die Patriots und die Broncos den Negativrekord aufgestellt haben mit 5 verlorenen Super Bowls. Und die Bills mit 4. Und ich nehme es mal vorweg und so ein bisschen spoilere ein wenig. Auch die Vikings würden auch dieses Super Bowl gegen die Raiders verlieren. Ich habe sie zum einen deswegen ausgewählt, weil die Vikings die ersten waren, die 4 Finals in Folge verloren haben. Und zum anderen, weil ich so ein bisschen immer mit den Raiders sympathisiert habe und die Raiders der 60er und 70er Jahre einfach sehr, sehr stark finde. Die ganzen Spitznamen, auch der Erfolg. John Madden war der Coach. Ich erzähle jetzt noch ein bisschen dazu, warum mich diese Mannschaft so begeistert hat und diese verschiedenen, sehr interessanten Spieler. Also auch diese Oakland Raiders hatten verschiedenste Hall of Famer und auch Charakterköpfe. Also der Quarterback Ken Stabler wurde Snake genannt. Er ist einer der Top-Passer in der NFL-Geschichte. Aber auch in dieser Saison war er exzellent. 27 Touchdowns, über 2700 Yards, nur 17 Interceptions, 66,7% Completion Percentage, also ein echter Profi. Der von ihm bevorzugte Receiver war Fred Biletnikoff, russischer Abstammung, hatte 2 Spitznamen, Scarecrow, Vogelscheuche und aufgrund der russischen Vorfahren auch Dr. Chivago genannt. Weitere Pässe gingen dann auch an den Tight End, an Dave Casper, The Ghost genannt, auch Hall of Famer. Das Running Game war nicht so hochkarätig besetzt, aber durchaus solide mit Mark Van Egan, Clarence Davis. Ja, die Namen gehen einem nicht so richtig über die Lippen. Wobei Clarence Davis hat einen ganz berühmten Catch gemacht 1974 gegen die Dolphins, der sogenannte Sea of Hands Catch. Die Raiders-Fans werden wissen, was ich meine. Die Offensivline war auch hochkarätig besetzt. Da war Art Shell, Hall of Famer, späterer Coach der Raiders, und Gene Upshaw, natürlich auch Hall of Famer am Left Guard. Die Defensive hatte auch exzellente Performer. Da war Villapiano, Ted Hendricks, The Mad Stork, auch Hall of Famer, als dann der Defensive End Otis Sistrunk. Aber insbesondere die hart zu Werke gehenden und talentierten Safeties Jack Tatum, genannt The Assassin, George Atkinson und die Cornerbacks. Einmal Skip Thomas, genannt Dr. Death, und Willie Old Man Brown. Und nicht zu vergessen Running Back Pete Rooster Bernesek. Ich liebe diese Nicknames bei diesem alten Team. Fantastisch.
Ja, überhaupt hatten die ja früher also wohl für die Teams, aber dann auch so für Teile des Teams immer noch extra.
Ja, oft für die Defensive, ne?
Ja.
Wir hatten das ja eben mit den Purple People Eaters bei den Vikings. Es gibt noch eine ganz kurze, nette Episode, und zwar 2 Raiders, deren Namen nicht bekannt sind. Die sollen, so steht es in der Autobiografie von Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers, die sollen Marihuana gekauft haben, und zwar von dessen Vater.
Okay.
Das sollen sie dann natürlich vor dem Spiel geraucht haben und das ganze Spiel unter dem Einfluss von Marihuana, unter dieser Droge gespielt haben. Aber es ist nicht rauszukriegen, wer die beiden waren.
Ja, da gab es wahrscheinlich noch keine Drogentests oder Dopingtests.
Nee, definitiv gar nicht. Also interessant, Fred Biletnikoff hat übrigens ein Mittel, also ein Klebemittel bekannt gemacht, Stick'em genannt. Der hat sich den ganzen Körper damit eingeschmiert, damit er den Ball besser fangen kann. Er hat es immer verwendet oder auch den Ball noch besser greifen kann. Aber das wurde dann 1981 offiziell zumindest verboten.
Ja, allerdings hat Jerry Rice das in seiner Biografie so beschrieben, dass er das noch 10 Jahre bis Anfang der 90er genutzt hat und viele andere wohl auch noch.
Würde mich nicht wundern, was so gut funktioniert, gibt man ungern auf.
Ja.
Naja, und dann Trademark der Raiders war natürlich das sehr aggressive Abwehrspiel. Das wurde dann teilweise auch von den Gegnern stark kritisiert, teilweise als kriminell bezeichnet. Aber ich glaube, die damaligen Teams, die gaben sich da nicht so viel. Okay, kommen wir zu den Vikings noch schnell. Der Coach Bud Grant, eine Riesennummer. Der hatte, bevor er zu den Vikings kam, 4-mal den Grey Cup der Canadian Football League mit den Winnipeg Blue Bombers gewonnen. Ist auch Hall of Famer bei der CFL. Er ist aber auch in der Hall of Fame der National Football League natürlich, weil er mit den Vikings auch sehr viel Erfolg hatte. Also bis 1977 alleine hat er also in acht von 9 Saisons die NFC Central gewonnen. Und es war die 4. Super Bowl schon in 8 Jahren für die Vikings. Aber, wie wir ja schon gehört haben, nicht mit dem ultimativen Erfolg gekrönt. Quarterback war der mittlerweile 36-jährige Frank Tarkenton, genannt The Scrambler. Das war der erste, sagt man, Dual-Threat-Quarterback. Also der konnte laufen und passen. Und es war der erste seiner Art in der NFL. Und er hatte einen sehr guten Running Back, Chuck Foreman, genannt The Spin Doctor, weil er sich eben so gut um die Verteidiger herumwinden konnte bei seinen Läufen. Aber das Prunkstück der Vikings oder Claim to Fame war eben die Abwehr. Und da eben insbesondere die namensgebende Defensive Line, die Purple People Eaters. Und wer waren diese Purple People Eaters? Das waren 4 Mann. Die 4 Mann der Defensive Line, davon 2 Hall of Famer, Carl Moose Eller und Alan Page, aber auch Jim Marshall und, mein Lieblingsname, Gary Larson The Norse Nightmare.
Okay, der nordische Albtraum, okay.
Ja, ganz genau. Und die waren sehr, sehr dominant. Also sie hatten in der NFC die wenigsten Punkte zugelassen und waren also wirklich, und sie hatten auch noch einen Safety in Paul Krause, oder Krause, auch ein Hall of Famer. Und das habe ich echt nochmal nachgeguckt vor unserer Aufnahme. Er ist immer noch der All-Time-Interception-Leader mit 81 Interceptions.
Boah.
Ist noch nicht getoppt worden.
Das klingt aber ja danach, als wäre das Spiel eine Abwehrschlacht.
Ja, eine richtige Abwehrschlacht war das leider nicht. Höchstens für die Raiders, denn die führten nach dem dritten Quarter schon mit 19-0. Und das Interessante ist, zum vierten Mal, im vierten Finale hatten es die Vikings nicht geschafft, einen einzigen Punkt in der ersten Halbzeit zu erzielen. Also wirklich kaum nachvollziehbar, wie schwach das war. Die Raiders machten ihre Punkte meistens mit ganz kurzen Läufen zum Touchdown bzw. dem Field Goal. Und das einzige wirklich begeisternde Spiel war der Pick 6, der Pass Interception von Willie Oldman Brown, der mit dem intercepteten Pass dann 75 Yards zum Touchdown lief. Und dann stand es auch schon 32-7. Also die Vikings kriegten nicht viel auf die Reihe, waren nie richtig im Spiel und verloren folgerichtig auch ihr viertes Finale in Folge. Für mich trotzdem ganz, ganz spannend, weil die Raiders nach dem Merger original American Football League Team waren, welches die Super Bowl gewinnen konnte. Sie waren und sind auch immer noch so ein bisschen mein Lieblingsteam. Und diese ganze aggressive Mentalität dieses Teams spürte man auch in dem Finale. Man kann das bei YouTube gut sehen. Man kann auch die Jahre davor sehr gut bei YouTube sehen. Also mir war einfach nur wichtig, das war der erste, die haben sich zum ersten Mal gekrönt. Sie waren 7-mal in den Playoffs vorher, aber sind nie wirklich erfolgreich gewesen. Ultimativ jedenfalls nicht. Und das war ihr erster Titel. Deswegen ist dieser Super Bowl für mich 1977 immer noch so ein bisschen ein Sentimental Favorite.
Ja, ich fand auch immer die Raiders, also in den 80ern war es ja auch so, das war eigentlich auch so eins der Teams allein von den Farben her, dem Schwarz-Silber. Also ich kenne sie ja hauptsächlich als LA Raiders.
Ja, ja, stimmt, da waren die umgezogen. Ja, genau. Oder zwischenzeitlich mal umgezogen.
Ja, die sind ja so oft umgezogen.
Und dann wieder nach Oakland zurück und jetzt geht's ja nach Las Vegas wohl.
Ja, da sind sie ja jetzt angekommen, aber.
Ja, ganz genau. Aber für mich bleiben, werden es immer die Oakland Raiders bleiben. Naja, sentimental halt. Oder in Erinnerung an Al Davis, den langen, jahrzehntelangen Besitzer, Just Win Baby. Das war immer sein Spruch.
Ja, und es gibt ja auch diesen Film The Last Boy Scout mit Bruce Willis. Da spielen die quasi ja auch eine Rolle. Die heißen da allerdings L.A. Stallions. Stimmt. Aber haben natürlich genau dieselben Farben und dann ist das ja so ein bisschen so ein korrupter Footballbesitzer dieser Raiders oder der Stallions in dem Film, der dann nachher auch ein Ende durch eine Bombe findet, die er quasi selber jemand anders untergejubelt hat.
Last Boy Scout. Und Al Davis war auf jeden Fall auch eine sehr umstrittene Persönlichkeit, aber auch ganz, ganz spannend. Da muss ich mir auch nochmal die Biografie reinziehen.
Ja, dann mache ich jetzt weiter. Wir gehen gar nicht weit voraus, sondern wir gehen jetzt in den Super Bowl 13. Denn da treffen wir zwei der Top-Teams der 70er Jahre neben in den Raiders. Das sind die Pittsburgh Steelers gegen die Dallas Cowboys.
Ah, da fällt mir was ein. Da fällt mir doch gleich ein. Dallas Cowboys, America's Team und Pittsburgh Steelers derzeit Steel Curtain.
Genau, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Die Pittsburgh Steelers, der AFC-Champion, trat dann gegen den im Vorjahr Super Bowl-Sieger die Dallas Cowboys an. Das war das erste Spiel, wo zwei Mannschaften gegenüberstanden, die sich schon einmal im Super Bowl getroffen haben. Das war der Super Bowl 10, den die Steelers 21-17 knapp gewonnen hatten.
Mhm.
Und es war auch der erste Super Bowl, bei dem zwei Teams aufeinander trafen, die jeweils schon zwei Super Bowls gewonnen hatten. Und es ging darum, wer der erste ist, der drei Super Bowl-Titel gewinnt.
Mhm, klingt schon sehr spannend. Mhm.
Und es waren vor allem auch die Mannschaften mit den besten Defenses der Liga, dem schon von dir genannten Steel Curtain. Und bei den Dallas Cowboys nannte man das die Doomsday Defense.
Oh, guter Name. Doomsday Defense.
Sehr gut. Ja, finde ich auch. Die Cowboys mit ihrem Quarterback Roger Staubach hatten den Super Bowl 6, 71 und Super Bowl 12, 1978 gewonnen. Die Steelers unter Terry Bradshaw als Quarterback hatten Super Bowl 9 und 10 gewonnen. Also die waren wirklich in den Jahren davor die Top-Teams gewesen, mit Ausnahme des Super Bowls 11, den du eben beschrieben hast.
Waren die Raiders mal dazwischen, genau.
Die Steelers waren das beste Team der Saison mit 14-2 Siegen und Terry Bradshaw hatte die beste Saison seiner Karriere. 207 von 368 Pässen kamen an, 2915 Yards, 28 Touchdowns, allerdings auch 20 Interceptions.
Das ist viel.
Ja, aber er war der zweitbeste Passer der Liga und wurde auch zum MVP gewählt. Die hatten zwei Top-Receiver, das war Lynn Swann und John Stallworth. Aber natürlich war das Prunkstück die Verteidigung. Der sogenannte Steel Curtain war allerdings jetzt vor dieser Saison nochmal erneuert worden, beziehungsweise hatten neue Linemen bekommen, John Benenzek und Steve Furness, auch beides Hall of Famer, bildeten dann trotz dieser neuen Zusammensetzung immer noch die zweitbeste Defense. Und die Cowboys waren das erste Team, das fünfmal insgesamt am Super Bowl teilnahm. Das war Super Bowl 5, 6, 10 und 12.
Deswegen auch wahrscheinlich der Titel America's Team, weil die fast gefühlt permanent in irgendwelchen Finals waren.
Ja, die waren also immer ganz vorne dabei. Ne? Dallas führte die Liga bei der Punktzahl an und auch bei den Gesamtyards waren sie die Nummer 2. Staubach beendete die Saison als bestbewährter Passer der NFL mit einer Quote von 84,9. Mit 231 von 413 Abschlüssen, 3190 Yards und 25 Touchdowns bei 16 Interceptions.
Bessere Quote.
Und die Doomsday Defense der Cowboys war die beste der Liga. Sie hat nur 107,6 Yards pro Spiel zugelassen. Also es war ganz überragend.
Also nicht nur ein starker Name, also wirklich auch sehr, sehr dingy, sehr, sehr defensiv.
Ja, die hatten auch den Pro Bowl Lineman Ed Too Tall Jones.
Auch ein guter Name.
Harvey Martin und Randy White. Und die führten die Liga mit 58 Sacks an. Also die waren auch berüchtigt.
Die griffen zu.
Die Cowboys gewannen die Playoffs gegen die Atlanta Falcons und die LA Rams, die Steelers gegen die Denver Broncos und die Houston Oilers. Kommen wir zum Spiel selber. In ihrem ersten Drive drangen die Cowboys bis zur 38-Yard-Linie von Pittsburgh vor, als Wide Receiver Drew Pearson bei der Übergabe den Ball fumbelte und der Steelers Defensive End John Benesek den Ball aufnahm an der 47-Yard-Linie. Die Steelers warfen nach mehreren erfolgreichen Versuchen einen 28-Yard-Pass auf Stallworth zur Führung von 7-0. Bei ihrem nächsten Drive scheiterten die Cowboys und mussten an der 39-Yard-Linie punten, nachdem Staubach zweimal gesackt worden war, und zwar ziemlich hart. Und im darauffolgenden Drive der Steelers warf Bradshaw seine erste Interception. Das passte ja auch zu der Saison, die er gespielt hat. Er ist immer sehr viel Risiko eingegangen. Allerdings konnten die Cowboys das Ganze nicht nutzen und mussten dann direkt wieder punten. Etwas mehr als eine Minute vor Ende des ersten Quarters gelang es einem der Defense der Cowboys, Bradshaw den Ball abzunehmen und zu erobern an der 41-Yard-Linie der Steelers. Die Cowboys nutzen dies dann zum Ausgleich zum 7-7. Im zweiten Viertel übernahmen die Steelers den Ball, kamen bis zur 48-Yard-Linie und beim Stand von 3-10 gingen die Dallas Linebacker mit einem Blitz auf Bradshaw los. Bradshaw rollte sich aber nach rechts zur Seite, um zu passen. Aber der Verteidiger Henderson wickelte ihn ein, bevor er werfen konnte, und riss Bradshaw den Ball aus den Händen und den Ball dann in die Zone trug zur 14-7 Führung. Aber die Steelers antworten sofort. Im dritten Spielzug des darauffolgenden Ballbesitzes fing Stallworth einen Pass von Bradshaw an der 35-Yard-Linie, dann durchbrach er einen Tackle von Cornerback Aaron Kyle und wartete dann, bis seine Blocker vor ihm waren, und lief dann durch bis in die Endzone zum 14-14. Ein Wahnsinnsspielzug.
Man kann es auf YouTube auch noch sich mal in Ruhe anschauen.
Ja, man muss auch sagen, man kann das wirklich gut gucken, weil anders als im Fußball, sagen wir mal so, hat sich gar nicht so viel geändert im Football. Also es sieht alles schnell und ist vor allem sehr, sehr hart. Also das sieht man auch an den Bildern.
Ist körperlicher als teilweise heute, ja.
Auf jeden Fall. Pittsburghs Steel Curtain beherrschte die Offense der Dallas Cowboys in der Folge und zwang sie immer wieder zum Punt. Die Steelers gingen in der Folge dann auch leer aus und hatten dann noch versucht, ein Field Goal zu schießen, was allerdings misslang. Und weniger als 2 Minuten vor der Halbzeitpause kam Dallas bis an die 32-Yard-Linie von Pittsburgh. Doch die Steelers revanchierten sich dann für das erste Viertel, indem sie einen Pass von Staubach abfingen. Bradshaw brachte den Ball mit 2 Pässen bis zur 16-Yard-Linie, 40 Sekunden vor der Halbzeit. 26 Sekunden vor dem Ende der Halbzeit erzielte Bradshaw mit einem 7-Yard-Pass die Führung zum 21-14.
Sehr gutes Timing, so kurz vor der Halbzeit.
Im dritten Quarter erzielte Dallas nur 3 Punkte durch ein Field Goal, ansonsten geschah nicht so viel. Das letzte Viertel ebnete den Steelers den Weg zu 2 unbeantworteten Touchdowns zum 35-17. Dabei muss man sagen, dass der zweite Touchdown dadurch geschah, dass beim Kickoff der Kicker wegrutschte und der Ball dann zum eigenen Defensive Tackle Randy White prallte. White hat aber mit einem Gips gespielt in dem Spiel, wegen einer gebrochenen linken Hand. Er ließ deshalb den Ball fallen und Linebacker Dennis Winston eroberte den Ball an der 18 für Pittsburgh zurück, wodurch das dann zum zweiten Touchdown kommt. Fand ich bemerkenswert.
Ja, sehr bitter.
Ja, vor allem, dass er mit einer gebrochenen Hand spielt.
Das ist tough, ja.
Daraufhin haben dann einige der Steelers-Spieler schon den Sieg gefeiert. Am Spielfeldrand waren sie ausgelassen und jubelten. Aber beim nächsten Drive lief Dallas 89 Yard in 8 Spielzügen zum Touchdown. Man verkürzte. Die Cowboys versuchten dann einen Onside-Kick und er war erfolgreich. Und danach gelang ihnen wieder ein Touchdown und auf einmal stand es 35-31.
Das gibt's ja auch. Zu früh gefreut.
Ja, und kurz vor Ende versuchten sie dann halt den zweiten Onside-Kick. Aber leider war der erfolglos und so endete dann das Spiel doch 35-31, wo alle schon gedacht haben, am Anfang des vierten Quarters, das wird nichts mehr. Kamen sie dann auf jeden Fall noch sehr ran. Ist wirklich spektakulär. Also es gibt eine super Zusammenfassung auf YouTube, die dauert so 11 bis 15 Minuten, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, dann mache ich nochmal weiter. Mein nächstes Spiel ist der Super Bowl 23. Die San Francisco 49ers gegen die Cincinnati Bengals. Und das ist der erste Super Bowl, an den ich mich erinnern kann.
Hm, haben wir zusammen geguckt damals, ja.
Genau, den haben wir zumindest teilweise oder ganz sogar geguckt. Ja. Ich habe sogar nachgeschaut.
Ja.
Er wurde 1989 auf Tele 5 übertragen. Und das ist der Vorgänger von DSF und Sport 1, für die, die das nicht mehr so kennen. Aber ich kann mich da wirklich gut dran erinnern. Also vor allem, weil ich einerseits Joe Montana-Fan war, aber andererseits auch die Bengals cool fand.
Von der Optik her, ne? Gutes Trikot.
Mhm. Die hatten ja noch diese Tiger-Helme.
Das sah stark aus.
Am 22.01.89 trafen die 49ers und die Bengals zum zweiten Mal nach 1981 aufeinander. Im Super Bowl 16 hatten die 49ers noch mit 26-21 relativ souverän gewonnen. 1981 war der erste Super Bowl-Sieg von Joe Montana, wodurch er ein Star wurde. Die Bengals hatten damals noch Ken Anderson als Quarterback. Und die 49ers gewannen dann nochmal 1984 den Super Bowl und schieden dann aber in den folgenden 3 Jahren immer wieder in der ersten Runde aus. Und im letzten Spiel der Vorsaison wurde Joe Montana sogar im 3. Quarter ausgewechselt und durch den jüngeren Steve Young ersetzt, der ihn ja später auch ersetzt hat.
Hat aber nie das Flair von Joe Montana, finde ich zumindest.
Nee, aber ist schon krass, dass die zwei,
war auch erfolgreich.
Ja, und zwei Weltklasse-Quarterbacks quasi in einem Team hatten.
Das ist auch selten, stimmt.
Auch zu Beginn der Saison war für 3 Spiele Young der Starter gewesen, bevor Trainer Bill Walsh, der ist ja auch legendär,
absolute Legende, ja,
wieder auf Montana setzte. Trotzdem war es keine besonders gute Saison. Mit 10 Siegen und 6 Niederlagen errang man nur knapp den 2. Playoff-Platz. Dennoch schaffte Montana, obwohl er 3 Spiele weniger hatte, fast 3000 Yards. Und Jerry Rice wurde Offense Player of the Year. Das war so sein Superjahr.
Go-To-Guy.
Ja, mhm. Ist ja einfach auch the GOAT, was die Receiver angeht.
Aber auch dank dieser West Coast Offense von Bill Walsh, die hat er ja kreiert.
Auf jeden Fall.
Für die, mit dem Team und für das Team.
Und die Defense wurde vom Ronnie Lott angeführt.
Ja, ein cooler Typ damals. Erzähl mal weiter. Die Namen, da leuchten die Augen.
Ja, auf jeden Fall. Der hatte 18 Interceptions und führte die beste Rushing-Verteidigung an. Und die Bengals wurden von Boomer Esiason angeführt.
Ja, geiler Name. Ja,
fand ich auch. Boomer.
Und Boomer der Streuner.
Ja, ja, auch. Und der hatte die Saison seines Lebens mit 3572 Yards, 28 Touchdowns und nur 14 Interceptions. Er wurde MVP und den fand ich damals auch super. Insgesamt waren 6 Bengals-Spieler Pro Bowl-Spieler in dem Jahr. Und sie führten mit Abstand die Nummer 1 Offensive Line an. Allerdings muss man sagen, dass die Verteidigung nur die 17. beste der Liga war.
Oh.
Dementsprechend waren die 49ers trotz der relativ schlechten Saison der große Favorit im Super Bowl.
Übrigens noch was ausgegraben. Bill Walsh war interessanterweise von 68 bis 75 Offensive Coordinator bei den besagten Cincinnati Bengals. Mhm. und hat diese West Coast Offense da schon in seinen Anfängen kreiert. Aber die waren nicht so gut und deswegen blieb die damals Ohio River Offense genannte Offensivstrategie eher unbekannt und wurde erst richtig populär, als er bei den 49ers die richtigen Spieler hatte. Das aber nur so als
Aside. Und der hatte dafür auch den richtigen Quarterback mit Joe Montana, der nämlich...
Oh ja.
Ja, aber den hatte man vorher gesagt, der hat nicht den richtigen Arm, aber der hatte die Fähigkeit, kurze, schnelle Pässe zu spielen und brauchte nur ganz wenig Zeit. Und das brauchte der auch für diese Offense. Und das war eine gute Symbiose.
Der hat nicht die Bomben geworfen, aber diese ganz präzisen, akkuraten, kürzeren Pässe.
Genau. Ja, die Bengals besiegten in den Playoffs die Seattle Seahawks und die Buffalo Bills und die 49ers, die Minnesota Vikings und die Chicago Bears. Vor allem ist aber auch die Halbzeitshow in Erinnerung, denn das war die erste 3D-Show und da trat ein Elvis-Imitator auf, der wurde von Coca-Cola gesponsert.
Das ist ja nicht wahr.
Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber
Nein, gar nicht.
Doch, zu der Zeit hatten wir diese grün-roten Pappbrillen.
Ah, doch. An die erinnere ich mich schon, ja.
Die hatten wir ja auch schon mal gehabt. Und in der Halbzeitshow von, das hat man bei uns jetzt nicht gezeigt, aber in Amerika wurden die dann vorher millionenfach von Coca-Cola verteilt, damit man die aufziehen konnte und dann alles in 3D. Und dann wurden dann, ja, so bunte Neon-Vierecke und so, alles so, was so 3D-mäßig aussah, wurde dann da eingeblendet, während dann so ein Elvis-Imitator gesungen hat. Ziemlich speziell.
Sehr speziell, definitiv.
Das Spiel selber begann mit verheerenden Verletzungen auf beiden Seiten. Im dritten Spielzug des Spiels musste von den 49ers der Tackle Steve Wallace mit einem gebrochenen Knöchel vom Feld. Und wenig später verdrehte sich der Defensive Lineman der Bengals den Knöchel um fast 180 Grad und brach sich zwei Knochen im linken Bein.
Ja, übel.
Ja, also wirklich sehr üble Verletzungen. Aber punktemäßig geschah eigentlich in der ersten Halbzeit fast nichts, sodass es am Ende der Halbzeit 3-3 stand. Das war der zweitniedrigste Halbzeitstand der Geschichte. Aber man muss sagen, wenn man das Spiel guckt, ich habe es mir nochmal angeguckt, es ist super spannend. Also wie actiongeladen es da zur Sache ging, das lohnt sich wirklich, auch wenn gar nicht so viel an Punkten nachher rausgekommen ist.
Aber es ist wahnsinnig spannend offensichtlich.
Auf jeden Fall. Und bemerkenswert ist halt, dass auch die Defense der Bengals da so gut mitgehalten hat. Von der ersten Halbzeit möchte ich noch eine Szene herausheben. Das ist ein ganz bekannter Catch von Jerry Rice. Den hatte ich damals als Poster nochmal an der Wand. Da springt der an der Außenlinie und mit dem linken Arm hält er den so über den Kopf und fängt den Ball mit der einen Hand im Flug. Also es ist ein super Catch.
Mega.
In der zweiten Halbzeit gelang es den Bengals, durch einen langen Drive zu einem 43-Yard-Field-Goal zu kommen. Und dadurch führten die Bengals 6-3. Die 49ers mussten dann im nächsten Zug punten, was allerdings den Bengals nicht viel brachte, denn Esiason warf seine erste Interception. Und das nutzten dann die 49ers ebenfalls zu einem Field-Goal und zum 6-6. Weniger als eine Minute vor Ende des dritten Viertels sah es so aus, als würde dies der erste Super Bowl überhaupt werden, in dem drei Viertel lang keine der beiden Mannschaften einen Touchdown schafft. Doch beim darauffolgenden Kickoff erhielt Stanford Jennings den Ball an der 7-Yard-Linie, rannte hinter einer Reihe von Blockern und erzielte einen 93-Yard-Touchdown und brachte den Bengals dann die 13-6 Führung.
Spektakulärer Lauf offensichtlich.
Ja, und er hat auch einen ganz merkwürdigen Laufstil. Das kann man sich auch auf YouTube gut angucken. Aber die 49ers antworten sofort mit einem eigenen Touchdown. Und einem 85-Yard-Lauf, also ein typischer Montana-Passorgie, die dann erfolgte. Und so glichen diese dann wieder aus. Der anschließende Kickoff von Goofer, so hieß der Spieler, ging ins Aus und gab den Bengals den Ball an ihrer eigenen 35-Yard-Linie. Aber das brachten sie auch wieder nicht zu Ende und mussten punten. Am darauffolgenden Angriff kam es dann zu einem 49-Yard-Feldversuch. Auch wieder von dem Kicker Kufer. Und diesmal ging der Ball rechts neben das Tor. Relativ kurz vor Ende gelang den Bengals dann ein 40-Yard-Field-Goal und sie führten 16-3. Die 49ers starteten an ihrer eigenen 8-Linie noch 3 Minuten und 10 auf der Uhr. Und dann kam das, was im Football als der Drive des Joe Montana berühmt geworden ist. Und das hat ihn dann endgültig zum legendären Joe Cool gemacht. Montana führte dann einen 92-Yard-Lauf über 11 Spielzüge an und erzielte den entscheidenden Touchdown. Um seine Mannschaftskameraden im Huddle kurz vor dem letzten Spielzug zu beruhigen, zeigte Montana in die Stadionmenge und sagte, hey Leute, ist das nicht John Candy? Die Taktik ging auf und die 49ers konnten das Feld zum Sieg hinunterlaufen. In der Annahme, dass die Bengals erwarten würden, dass er den Ball in der Nähe der Seitenlinie werfen würde, damit der Receiver aus dem Feld laufen konnte, um die Uhr anzuhalten, warf Montana zunächst immer wieder Pässe in die Mitte des Spielzugs und nutzte dann die No-Huddle-Offense, die wir ja auch schon mal hatten, indem er einfach immer sofort wieder an die Linie ging und weitermacht. Allerdings ist es so, dass er später in seiner Biografie berichtet hat, dass er teilweise Atemprobleme hatte und Herzrasen hatte. Aber er ließ sich das nicht anmerken. Und sein Trainer ließ kein Timeout zu, obwohl er das angefordert hatte. Der wollte halt diesen Lauf nicht unterbrechen.
Ja, mega. Aber er blieb Joe cool.
Genau, nach außen hin, trotz Hyperventilierens, blieb er ganz cool und zog das Ganze dann auch durch. Interessant ist, dass am Ende des Spiels nicht er der MVP des Spiels wurde, sondern Jerry Rice. Trotzdem war seine Leistung schon MVP-würdig. Er brachte 23 von 36 Pässen an und im Grunde hat er das Spiel ja gewonnen.
So, mein dritter und letzter Super Bowl oder Lieblings-Super Bowl ist der Super Bowl 42 im Jahre 2008. Dafür gehen wir nach Arizona. Am 3. Februar 2008 treffen im University of Phoenix Stadion in Glendale, Arizona, die New England Patriots und die New York Giants aufeinander. Da die New England Patriots waren unglaublich hoch favorisiert, weil die während der gesamten Saison 16 Spiele lang unbesiegt geblieben sind. 16-0.
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Ja, das war sensationell, weil ich musste damals auch an die 1972er Miami Dolphins denken. Die hatten ja auch ihre die ganze Saison ohne zu verlieren überstanden. Aber das war zum ersten Mal, dass einer 16 Regular-Season-Spiele gewonnen hat. Denn ab 1978 erst waren es dann 16 Spiele in der NFL. Also es war in gewissem Maße schon wieder was Neues. Und dieses Spiel, noch da, ich spoiler mal direkt ein bisschen, gilt als einer der größten Überraschungssiege in der Geschichte des nordamerikanischen Profisports. Also man kann da schon ahnen, wer gewinnen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also werden sich auch viele daran erinnern.
Das denke ich auch. Es war ja spektakulär. Die Giants waren eher mittelmäßig. 10 Siege, 6 verloren, waren auch nur NFC Wildcard-Team. Und die hatten 1991 ihren letzten Titel gewonnen, ihren zweiten. Und die wollten jetzt ihren dritten Super Bowl gewinnen, aber hatten natürlich nicht so die wirklich guten Aussichten. Interessant, das habe ich mich nicht mehr erinnert, war, dass das letzte reguläre Saisonspiel zwischen den Patriots und den Giants stattfand. Und da hatten die Patriots noch knapp mit 38-35 gewonnen.
Okay.
Noch lange zurückgelegen, habe ich aber gar nicht mehr abgespeichert gehabt.
Nee, schon nicht.
Ja, die New York Giants, wer war das? Das war vor allen Dingen der Quarterback Eli Manning.
Auf jeden Fall.
Coach war Tom Coughlin, ja, den kennt man noch, der hat ja bis vor ein paar Jahren noch gecoacht. Und dieser Eli Manning, der jüngere Bruder von Peyton Manning, der auch Super Bowl MVP geworden war. Also Eli war zu der Zeit gar nicht so erfolgreich, der war zwar Nummer 1 Pick im Draft gewesen, hat aber nie dieses Versprechen richtig eingelöst. Er hatte da zu dem Zeitpunkt 3 Saisons hinter sich als Starter, aber hatte weniger als 54% seiner Pässe wirklich ins Ziel gebracht und seine Passer-Rating von 73,4 war auch äußerst mittelmäßig. Also die hohen Ansprüche hatte er bisher nicht eingelöst.
Wobei man ja sagen muss, es ist ja nicht nur sein Bruder gewesen, sondern ja auch sein Vater Archie Manning, der war ja auch schon Quarterback.
Exakt. Ja, der war auch schon sehr bekannt und der hat jetzt witzigerweise einen Neffen, der heißt auch Archie. Also die Dynastie geht weiter.
Der wird der Top-Pick.
Also eine richtig krasse Quarterback-Familie. Aber Eli galt dann noch so ein bisschen, ja, Vater und Bruder, die waren schon mega erfolgreich, Super Bowl-Champions. Ja, was würde er tun? Aber er hatte in der Saison ein sehr gutes Ziel, einen guten Wide Receiver, einen Plaxico Burress. Der hatte 70 Pässe gefangen, über 1000 Yards, 12 Touchdowns und immer noch Amani Toomer. Das war auch lange einer meiner Lieblingsspieler. Das ist der All-Time-Leading-Receiver der Giants. Und das war einer von nur 2 Spielern, die aus dem 91er-Team noch übrig geblieben waren. Das Running-Game war nicht so super ausgeprägt. Die hatten da den Brandon Jacobs, 1,93, 118 Kilogramm. Das war schon großer, kräftiger Bursche. Der konnte auch gut fangen. Da hat er insgesamt 1000 Yards gemacht. 5 Yards per Carry, also gar nicht mal so schlecht. Und auch 23 Pässe gefangen. Also da konnte er so ein bisschen variieren. Die Defensive war auch ganz, also einige sehr prominente Spieler, insbesondere Michael Strahan, der ist schon Hall of Famer. Und dann gab es noch den Uzi Umenyora, der war der einzige Pro Bowler, auch überraschend ein Super Bowl Team mit nur einem Pro Bowl Selection. hat er nach dem Spiel seine Karriere beendet, aber es noch geschafft, mit 9 Sacks in der Saison den Franchise-Rekord von Lawrence Taylor einzustellen.
Ach,
und das heißt ja schon was. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Michael Strahan ist echt auch eine Giants-Legende. Aber die Patriots, apropos Legende, Tom Brady, ja, Mr. Quarterback mittlerweile, weil sie erst immer nie so richtig wahrhaben. Er war halt da in dem Team derjenige, um den sich alles drehte. Ah ja, und die Patriots versuchten natürlich als allererstes Team in der Geschichte 19 Siege ohne Niederlage zu erreichen und natürlich auch ihren 4. Super Bowl zu dem Zeitpunkt seit 2001 zu gewinnen. Und dieser Tom Brady hatte bis zu dem Zeitpunkt 2018, war ja, es war sein 8. Jahr als Quarterback, sein Bestes in der gesamten Karriere bis dahin. Er war NFL-MVP geworden. Er hatte fast 5000 Yards geworfen, 4806 um genau zu sein. Das war sein Karriere-Best-Ergebnis bis zu dem Zeitpunkt. Und er warf 50 Touchdowns. Das war zu dem Zeitpunkt ein Rekord. Das waren 22 mehr als der vorherige Rekord. Seitdem hat aber Patrick Mahomes 2018 mit 50 das wieder eingestellt. Und 2013 hat bereits Peyton Manning mit 55 die aktuelle Bestmarke geworfen. Ah ja, und er hat auch nur 8 Interceptions geworfen gegen 50 Touchdowns, der gute Tom Brady. 117,2 Passer-Rating. Und diese 117,2 war dann auch das bis dahin zweitbeste Season-Rating in der NFL-Geschichte. Aber da hat er auch Hilfe gehabt, und zwar von den Raiders vor der Saison geholt, Randy Moss, Hall of Famer.
Mhm.
Der Randy Moss, der war bei den Raiders eher so mittelmäßig geworden, nochmal richtig durchgestartet bei den Patriots. 98 Receptions für 1.493 Yards und NFL-Rekord 23 Touchdowns. Und in der Defensive, da muss man auf jeden Fall einen noch nennen, Junior Sow. Der ist auch Hall of Famer, der spielte dann seine 18. Saison, hatte 12-mal den Pro Bowl erreicht, aber nie einen Titel gewonnen. Und der wollte es dann nochmal wissen und hat noch mit 74 Tackles und 3,5 Sacks noch seinen Teil in der Defensive dazu beigetragen. Also es war schon rundherum ein richtig gutes Team, wie auch die ja, ungeschlagene Saison beweist. Das Spiel selber war dann sehr, sehr eng während der gesamten Spieldauer. Bei beiden Mannschaften dominierte die Defensive fast bis zum Schluss des Spiels. Es gab 5 Führungswechsel, 3-mal gegen New York in Führung, New England, die Patriots 2-mal. Interessant war, dass in den ersten 3 Quartern gab es nur 10 Punkte überhaupt. Die Giants gingen am Anfang 3-0 in Führung durch ein Field Goal. Darauf antworteten dann die Patriots durch einen 1-Yard-Touchdown-Lauf. Als erstes Spiel des zweiten Quarters, dann stand es 7-3 für die Patriots. Im dritten Quarter passierte gar nichts. Und dann im vierten Quarter explodierten beide Mannschaften und die Führung wechselte 3-mal hin und her. Erst gab es einen David Tyree 3-Yard-Touchdown-Reception. Dann gingen die Giants also 10-7 in Front. New England antwortete. Randy Moss hatten wir ja eben. 6-Yard-Touchdown-Reception. 14-10 Patriots und 2 Minuten 42 Sekunden noch auf der Uhr. Und dann begann eines der besten Final-Drives in NFL-Geschichte. Dieser spielentscheidende Drive der New York Giants hatte also ganz wenig Zeit. Man lag 10-14 zurück im vierten Quarter. 2 Minuten 39 nach dem ersten Catch waren noch auf der Uhr. Und dann gab es ein ganz, ganz berühmtes Fang, sage ich mal, genannt der Helmet Catch.
Ja, das ist super.
Von David Tyree, der also dann sich hoch in die Luft windet, mit einer Hand den Football fängt und den gegen seinen Helm presst oder gegen die Krone seines Helmes und damit einen 32-Yard-First-Down-Conversion sichert. Sensationell.
Vor allem, es war ja noch ein Gegner an ihm dran und versuchte, den Ball aufzufangen. Er hat den auch quasi schon in der Hand gehabt und er setzt sich dann durch.
Sollte man sich unbedingt angucken. David Tyree, Giants Helmet Catch 2008. Dann gab es nochmal eine First Down Conversion, 3. und 11. Und dann das nächste Spiel darauf, dann Wide Receiver Plaxico Burress erzielt den siegbringenden Touchdown, indem er einen 13-Yarder fängt mit 35 Sekunden, die noch zu spielen waren. Und dieser spielentscheidende Drive der Giants wird von vielen als einer der größten, wenn nicht der größte in der NFL-Geschichte gesehen. Aber das ist immer sowas. Es war auf jeden Fall spektakulär.
Auf jeden Fall.
Und Eli Manning, ja, er war also jetzt Super Bowl-Sieger, wie sein Bruder und sein Vater auch, wurde MVP des Super Bowl. Also er hatte endlich den Erfolg, den alle ja von ihm erwartet hatten.
Ja, ist schon krass, dass in einer Familie 3 solche Super Quarterbacks vorhanden sind und jetzt vielleicht nur gar noch ein 4. dazukommt.
Geniale Gene, kann man da nur sagen. Und unglaublicher Trainingsfleiß und ein Talent und ja, da kommt alles zusammen. Aber aus einer Familie 4 solcher Top-Quarterbacks, gut, Archie ist ja jetzt schon im College, schon sehr, sehr erfolgreich, kann ich mit keiner anderen Familie die mir so im Profisport bekannt ist, vergleichen. Man kann vielleicht noch sagen, diese Super Bowl, da gibt es ja immer in Amerika so die 100 größten Spiele und Ähnliches. Da wird es an Nummer 5 gesetzt und ist damit das höchst bewertete Super Bowl-Finale bei den 100 größten NFL-Spielen aller Zeiten mit Platz 5. Das sagt auch schon was aus.
War auf jeden Fall ein super Spiel.
Meine beiden ersten sind ja eher vom Spiel her nicht so überragend, nur von einer anderen Art bedeutend für mich, aber dieses Spiel hat mich fasziniert und bin gespannt, mit welchem dritten Spiel du unseren Podcast jetzt abrunden wirst.
Ja, mein letztes Spiel ist der Super Bowl 51, die Patriots gegen die Falcons. Und ja, das wird sehr, sehr vielen ja noch in Erinnerung sein, weil es halt das berühmte Spiel ist, wo der größte Rückstand aller Zeiten aufgeholt.
Ja.
Und das ist das Spiel, wo ich eingeschlafen bin.
Nein, nein, nicht wirklich.
Da sage ich nachher nochmal was. Also das Ende habe ich noch mitgekriegt, aber dazwischen fehlt einiges.
Bin gespannt.
Ja, die Atlanta Falcons, die waren im Finale unter dem Head Coach Dan Quinn. Die hatten die Saison mit einer Bilanz von 11-5 auf Platz 2 der NFC gespielt und hatten dann die Seattle Seahawks und die Green Bay Packers besiegt. Die hatten vor allem eine starke Offensive mit Liga-Bestwert von 540 Punkten und im Fokus stand der Quarterback Matt Ryan. Denn der hatte seinen Karriere-Bestwert oder seine beste Saison mit 38 Touchdowns, 4.944 Yards. Also allein, da sieht man auch schon mal die Summe an Yards, die mittlerweile von Quarterbacks erzielt werden. Während früher schon 2.000 bis 3.000 viel waren,
ja,
reden wir jetzt über 4.000.
Er ist nochmal deutlich gesteigert, ja.
Und vor allem hatte er nur 7 Interceptions geworfen.
Mega. Wir haben eben mal Tom Brady gehört, da waren es 8. 7 ist ja, das ist ja fast gar nichts.
Nee, also das zeigt auch, wie gut oder wie sicher die waren und wie stark die Gesamtoffensive waren. Da war vor allem der Wide Receiver Julio Jones, Running Back Devonta Freeman, der ist ja sehr bekannt. Und dann gab es den Center Alex Mack, der war ebenfalls Pro Bowl und in der Defense trumpfte Vic Beasley mit dem Liga-Bestwert von 15,5 Quarterback-Sacks auf.
Also, das ist stark.
Trotzdem war es so, die haben trotzdem 406 gegnerische Punkte zugelassen und waren nur auf Platz 27 von 32 Nein. Teams in der Defense.
Ziemlich löchrige Defense.
Ja, oder sagen wir mal so, die spielten sehr auf Risiko, sehr viel geblitzt. Ne? Also sie versuchten immer den Quarterback zu sacken, aber war sonst in der Verteidigung anscheinend ziemlich löchrig.
Dafür hatten sie auch so eine ganz starke Offensive, die einfach immer ein paar Punkte mehr gemacht hat.
Ja, und für die Falcons war es dann insgesamt überhaupt erst die zweite Super Bowl-Teilnahme nach Super Bowl 33, wo man gegen die Denver Broncos verloren hatte. Für die Patriots war es ja so im Grunde ja Alltag, war immer noch Trainer Bill Belichick und...
Da habe ich eben vergessen zu nennen, aber der war ja da die ganze Zeit Trainer, insofern
genau. Reicht,
wenn du es jetzt nochmal sagst.
Aber der ist so bekannt, das weiß eh jeder. Und die hatten in der Saison 14-2 für sie ja auch üblich gut und hatten dann die Houston Texans und die Pittsburgh Steelers besiegt. Auch sehr souverän, 34-16, 36-17, also es war ganz klar, wer gewinnt. Man muss auch sagen, der Tom Brady hatte ja 4 Spiele aussetzen müssen, wegen der Deflategate-Affäre.
Ach ja, stimmt.
Deshalb hatte er in Anführungszeichen nur 3.550 Yards.
Nur,
ja genau. Er hat dabei 28 Touchdowns geworfen und nur 2 Interceptions in der ganzen Saison.
Also, zwei.
Ja.
Zwei.
Ja, das.
Brutal.
Ich glaube, das ist seine Hauptstärke, ne? Wenig Fehler zu machen.
Naja, genau, fast fehlerfrei. Das kann einen Gegner auch entnerven.
Auf jeden Fall. Also war klar, eigentlich, sie sind der große Favorit und sie müssen gewinnen. Und zum Spiel selber zeigte sich allerdings erstmal was ganz anderes. Nach einem punktlosen ersten Quarter erzielten die Falcons im zweiten Viertel in kurzer Folge 3 Touchdowns hintereinander. Also zunächst lief Running Back Devonta Freeman aus 5 Yards Distanz in die Endzone, nachdem die Falcons Defense einen Fumble von Patriots Running Back Legard Blunt erzwungen hatte, vollendete Falcons Quarterback Matt Ryan aus 19 Yards einen Touchdown-Wurf. Es stand 14-0. Danach warf Tom Brady eine Interception, was ja anscheinend eine Seltenheit in der Saison war. Und es gelang dann ein erneuter Touchdown der Falcons. Es stand 21-0. Alle waren geschockt.
Allerdings, das war überhaupt kein Unvorhergesehen.
Kurz vor Ende der ersten Halbzeit konnten die Patriots zumindest noch ein Field Goal erzielen, sodass dann 21-3 stand. Und dann begann die zweite Halbzeit. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die Halbzeitshow geguckt zu haben und dann dachte ich,
warst du noch wach.
Da war ich noch wach. Und dann geschah eigentlich das, womit man ja auch nicht gerechnet hatte. Die Falcons machten einfach da weiter, wo sie aufgehört hatten. Und auf einmal stand es 28-3. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, das wird ja nichts mehr. Und dann bin ich irgendwie so weggenickt.
Ich bin gespannt, wie es stand, als du aufgewacht bist.
Ja, ja. Allerdings kurz danach erzielten die Patriots ihren ersten Touchdown, sodass es dann 9-28 stand. Und dann versuchte man es mit einem Onside-Kick, der allerdings misslang und die Falcons wieder den Ball hatten. Allerdings gelang den Falcons dann nicht mehr viel. Sie mussten punten und Tom Brady bekam wieder den Ball. Auch da erzielten die Patriots erstmal nur ein weiteres Field Goal. Es stand 12-28. Immer noch mehr, also ein Two-Score-Game mindestens.
Ja, hatte ich immer noch auf die Falcons gesetzt.
Kurz darauf gelang den Patriots allerdings ein Quarterback-Sack gegen den Matt Ryan. Der fumbelte den Ball. So kamen die Patriots wieder direkt an den Ball.
Gutes Timing.
Daraufhin warf Brady seinen ersten Touchdown. Und es stand auf einmal 20-28. Das war es nur ein
One-Score-Game. Wurde schon knapper.
Ja, wurde schon knapper. Ein Touchdown hätte dann schon gereicht mit Two-Point-Conversion. Die war nämlich auch erfolgreich durchgeführt worden hierbei. Und dann kamen die Falcons wieder in den Angriff. Und dann schien sowas wie die Vorentscheidung zu fallen, als der Wide Receiver Julio Jones 4 Minuten vor Schluss den Ball an der 22-Yard-Linie fing. Ein erfolgreiches Field-Goal aus dieser kurzen Distanz hätte wahrscheinlich einen 11-Punkte-Vorsprung gebracht, den die nicht mehr hätten aufholen können. Denn mehr als 8 Punkte lässt sich ja in einem Zug ja nicht erzielen. Allerdings verloren die Falcons in den nächsten 3 Spielzügen nach einem misslungenen Lauf, einem Quarterback-Sack und einer Strafe wegen illegalem Haltens insgesamt 23 Yard Raumgewinn.
Böse.
Sodass ein Field Goal aus der Distanz, jedenfalls nahm es an, nicht mehr möglich war und sie haben gepuntet. Und in der folgenden Angriffsserie warf dann Brady auf Cornerback Robert Alford und zum Touchdown, wobei dieser Wurf fast intercepted wurde. Trotz dreifach Deckung hat der sich durchgesetzt, der Alford. Also das, wenn man das Mega. Sieht, ist wirklich so, links, rechts und hinter ihm steht einer und trotzdem fängt er den Wurf, der einfach da vorne hingeworfen wurde. Also schon spektakulär.
Starke Willensleistung.
Ja, und durch die Two-Point-Conversion gelang dann auch tatsächlich noch der Ausgleich. Und dann, so da zu dem Zeitpunkt bin ich wieder aufgewacht.
Gerade noch rechtzeitig.
Und dann kam der Overtime. Und da wurde ja, das war ja seit Ewigkeit mal wieder die erste Overtime im Super Bowl. Und da galt ja noch die alte Regel, dass wer den ersten Touchdown erzielt, das Spiel sofort beendet ist. Und den Münzwurf haben dann die Patriots gewonnen.
Oh oh.
Genau, und tatsächlich setzten sie sich ja dann durch und haben immer nur 1, 2 Downs gehabt und haben es dann bis in die Endzone der Falcons geschafft, durch den Running Back James White aus 2 Yards den Touchdown erzielt, sodass das Spiel dann sofort zu Ende war und die Falcons gar nicht mehr den Ball bekamen.
Echt ein Knaller.
Das ist ja einer der Gründe, warum das dann später geändert wurde. Das ist dann halt.
Ja, man empfand das als ungerecht, glaube ich, damals irgendwie.
Ja, das ist ja ein bisschen ungerecht. Andererseits, ich meine, die Falcons hatten es in der eigenen Hand vorher, das Spiel so zu beenden. Ich meine, wenn man so weit führt, das ist ja so, dass das größte Comeback aller Zeiten ist. Denn vorher hat es noch nie eine Mannschaft im Super Bowl geschafft, wenn sie mit mehr als 10 Punkten zurückgelegen haben, noch zu gewinnen. Und hier lagen sie ja mit 25 Punkten zurück. Also
das ist spektakulär. Das ist
also ja mehr als 3 Touchdowns.
Hätte doch nie einer drauf gewettet. Und du bist ja auch zu Recht eingeschlafen in der Erwartung, das war's. Aber
ja, nein. Sie haben es nochmal geschafft. Also das hat sich sehr eingeprägt. Also da, ich finde auch so, danach hat so Tom Brady noch mehr, also auch so von Kritikern und Ähnlichen wurde er dann doch eher mehr gewürdigt als vorher noch.
Ja, kann ich bestätigen. Ich mag ihn immer noch nicht so richtig, aber meinen Respekt hatte er spätestens dann.
Ja, okay. Ja, das war's für heute. Das waren unsere 6 legendären Super Bowls.
Ich bin richtig motiviert für Sonntag jetzt, kann ich nur sagen.
Ja, ich auch. Schauen wir mal, wer gewinnt.
Ich kann es nicht gucken, ich werde es aufnehmen und ich gucke es mir zumindest an.
Ich habe mir Urlaub genommen, ich schaue es mir an und ich hoffe, die Eagles gewinnen.
Ja, dann kannst du ja mal ein paar WhatsApp rüberschicken, während du spielst, die ich dann morgens lese.
Ja, mache ich.
Also, okay, also.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.